Am Mikrofon begrüßt Sie Tanja Lieske. Der Büchermarkt für junge Leser, auch er steht heute ganz im Zeichen des Jubiläums und der Wahl. 60 Jahre alt wird heute unser Grundgesetz und in Berlin wurde Bundespräsident Horst Köhler im Amt bestätigt. Ein großer Tag, ein geschichtsträchtiger Tag also. Wir werden ihn würdigen mit Hilfe zweier Studiogäste. Hermann Finke und Peter Zolling sind zu uns ins Studio gekommen. Beide waren lange Journalist. Beide haben sich als Publizist, als Autor besonders um die Vermittlung von Geschichte für Jugendliche verdient gemacht. Zunächst, meine Herren, möchte ich aber von Ihnen ein aktuelles Statement einholen. Sind Sie zufrieden mit der Wiederwahl des Bundespräsidenten, Herrn Finke?
Ich habe es erwartet so. Ich habe darauf getippt, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird. Ich wünsche mir für die nächsten Jahre, dass er spontaner noch ist als bisher und vielleicht noch mehr auf der Höhe der großen Probleme, Stichwort Finanzkrise, vielleicht dann auch etwas deutlicher in seinen Worten und Vokabeln wird.
Herr Zolling. Ja, ich möchte das Ergebnis vorsichtig bewerten. Angesichts der Alternativen ist er, glaube ich, die richtige Wahl gewesen, einer Zeit, in einer Krisenzeit, in der das Staatsoberhaupt integrieren soll. Und dieser Aufgabe wird Horst Köhler, glaube ich, gerecht. Ist er gerecht geworden und wird es auch hoffentlich in der Zukunft tun.
Unser zweites großes Datum ist das Grundgesetz. 60 Jahre alt wird es heute. Sie beide repräsentieren auch zwei Generationen. Herr Finke, Sie sind 1940 geboren. Sie haben die Zerstörung und den Wiederaufbau Deutschlands erlebt. Was ist Ihre erste Assoziation, wenn Sie das Wort Grundgesetz hören?
Die erste Assoziation ist zunächst mal etwas Abstraktes, noch nicht so sehr konkret. Also ich stelle mir etwas vor, was im Grunde genommen die Basis ja der Bundesrepublik und meines Lebens dann auch war. Die Geschichte der Bundesrepublik ist auch meine eigene Geschichte. Und von daher, Grundgesetz hat sich, glaube ich, sehr bewährt. Das ist also das für mich das wichtigste Stichwort und steht vielleicht vor ganz neuen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen.
Herr Zolling, Sie sind beste Nachkriegsware, Jahrgang 1955. Was ist denn Ihre Beziehung zum Grundgesetz? Sie haben sich auch als Autor zum Grundgesetz geäußert.
Ja, meine Generation ist ja in den 70er Jahren politisch geprägt worden und ich selbst war nicht frei davon, damals mit etwas Abstand auf das Grundgesetz zu blicken. Man sprach auch etwas herablassend von der FDGO, der Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung. Man sah darin ein sehr formalistisches Gebäude, das es mit Inhalt zu füllen galt. Ich habe da auch einen Lernprozess durchgemacht. Inzwischen glaube ich, dass dieses Grundgesetz eine sehr bewährte, eine sehr kluge Verfassung war und ist. Und sie ist für Veränderungen offen. Es ist ja auch schon über 60 Mal, fast 60 Mal geändert worden. Ich warne allerdings davor, mit der Abrissbirne, sei es auch nur der verbalen, an das Grundgesetz heranzugehen, wie das dieser Tage mancherorts zu beobachten ist.
Welche persönlichen Erfahrungen liegen diesem Annäherungsprozess zugrunde oder war das doch eher ein intellektuelles Verstehen?
Man wird älter, man wird klüger selbst, hoffe ich jedenfalls. Und ich bin ja als Journalist jahrelang tätig gewesen, als politischer Journalist und habe im Laufe dieser Zeit die Werte und den Wert, der in diesem Grundgesetz steckt, kennengelernt, auch durch die praktische Arbeit. Und ja, kann das nur nochmal wiederholen. Das sind eigene Sozialisationsprozesse, die man durchmacht. Man muss sich der Verfassung vielleicht nähern, auch wie mancher Frau langsam, aber sicher, bis daraus eine Liebeserklärung wird.
Eine scheue Geliebte. Sie waren beide sehr lange Journalist, Herr Zolling viele Jahre lang im Spiegel, Herr Finke Radioreporter mit sehr interessanten Stationen in Ihrem Leben, Washington, Tokio, Berlin. Herr Finke, Sie haben sich auch als einer der ersten um die Vermittlung von Geschichte für Jugendliche bemüht, zu einer Zeit, als dies noch kein Massenmarkt war. Eines ihrer ersten Bücher beschrieb die Geschichte der Sophie Scholl, 1980 erschienen. Ich war damals 16 Jahre alt und wir haben uns das in der Schule ausgeliehen. Es hat uns so berührt, es hat uns so bewegt. Was hat Sie damals bewogen, für junge Leser zu schreiben?
Es war eher zunächst mal ein Zufall. Die Lektorin des Ravensburger Buchverlages war damals Elisabeth Rabe und sie hat mich schlicht und einfach, wir hatten vorher zusammen gemacht, ein Buch über Karl von Ossietzky, dann eine Jugendbiografie über Gustav Heinemann, würde heute, glaube ich, kein Verlag mehr wagen, so etwas als Jugendbuch anzubieten, aber das haben wir gemacht. Und dann hat sie mich eines Tages gefragt, ich mache eine neue Reihe über Mädchen und Frauen und hast du nicht Lust, über Sophie Scholl zu sprechen? Und damals war das Bild von Sophie Scholl so, dass zunächst mal, man sagte entweder Geschwister Scholl oder Hans Scholl, dann kam so eine virtuelle Pause und Sophie Scholl. Das heißt, Sophie stand ganz im Schatten von Hans Scholl. Heute ist es beinahe umgekehrt. Ob das nun historisch gerechtfertigt ist, ist eine ganz andere Frage. Aber mich hat es sehr gereizt, mit jungen Menschen umzugehen. Ich habe damals kommentiert für die Jugendsendung des NDR, regelmäßig Kommentare geschrieben. Ich habe moderiert und so weiter. Also das war ein Zielpublikum, was mich interessiert hat. Und die Resonanz speziell auf das kurze Leben der Sophie Scholl, auf dieses Buch, auf die Biografie dieser ungewöhnlichen Frau, die eben im Widerstand war und diesen Widerstand mit ihrem Leben bezahlt hat, war eben so überwältigend. Ich kriegte damals also gleich eine Reihe von Preisen, als ich in Japan dann war, Korrespondent. Erschien ein halbes Jahr später eine japanische Übersetzung. Das hat wieder in japanischen Medien ein gewisses Aufsehen erregt und so weiter. Dieses Buch hat mich bis auf den heutigen Tag begleitet, es mich und zeigt, dass also Jugend ein sehr dankbares Publikum ist.
Sie sind Ihrem Thema treu geblieben, haben jetzt soeben veröffentlicht eine, ja, ich möchte sagen, eine Trilogie, einen Akkord zur deutschen Geschichte, die Geschichte der Bundesrepublik, die Geschichte der DDR, die Geschichte des Dritten Reiches. Diese Bücher lehnen sich in der Aufmachung sehr an die Lese- und Sehgewohnheiten der jungen Generation an. Es sind kurze Textblöcke, viele Fotos, Zeittafeln, Biografien. Wie haben Sie zu dieser doch eher staccatoartigen Form gefunden?
Das war etwas, was zunächst mal die Lektorin entwickelt hat und wir haben es dann gemeinsam praktiziert. Das war ihr Vorschlag, etwas zu machen mit sehr knappen historischen Texten, sehr viel Biografie, auch sehr viel Alltag, sehr viel Lebensgeschichten, wie Geschichte, was Geschichte in Menschen anrichtet, darzustellen und dergleichen mehr. Also und das ist etwas geworden, was sich dann zunächst mal in dem Buch Das Dritte Reich niedergeschlagen hat. Und es hat den Vorteil, dass man ein solches Buch, ja, man kann vorne anfangen, man kann aber auch hinten anfangen. Man kann sich im Grunde genommen immer das Segment, das Teilstück raussuchen, was einen gerade interessiert. Ein Porträt über, ich weiß nicht, über Hitler oder eben über einen Widerstandskämpfer oder eine Parteigröße, Hermann Göring oder Goebbels und so weiter. Der Vorteil dieses Buches ist, dass es schnell, knapp und mit sehr vielen Bildern informiert. Vielleicht ist der Weg so, und ich habe das manchmal beobachtet, dass zunächst mal die Bilder den Blickfang darstellen und dass dann langsam über Überschriften der Text dann auch angenommen wird.
Die Bilder, die Fotos zeigen natürlich berühmte Zeitgenossen wie Ulrike Meinhof, Konrad Adenauer, Richard von Weizsäcker. Sie sind als Journalist vielen dieser Menschen begegnet. Eigene Interviewerfahrungen haben auch Einfluss gefunden in ihre Texte. Befördert Ihr Beruf, der des Journalisten, der viele Menschen sieht, die Deutung von Geschichte als Summe der Aktionen wichtiger Menschen?
Also ich glaube, es ist eine wunderbare Voraussetzung, dieser Beruf, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das Ihre Erfahrung auch ist. Ich vermute ähnlich. Also erstmal lernt man viele sehr interessante Menschen kennen, also als Journalist. Ich habe die letzten Jahre bis 2006, vor allen Dingen in Osteuropa, bin ich sehr viel unterwegs gewesen, in den baltischen Staaten, in Polen, Ukraine, Weißrussland, Moldawien und so weiter und so weiter. Es gibt dort ältere Menschen, die sowohl den Nationalsozialismus erlebt haben, die kommunistische Herrschaft und jetzt die neue freie Marktwirtschaft, der sie eigentlich gar nicht gewachsen sind, aber sie haben etwas zu erzählen und sie haben Lebensgeschichten, vor denen man wirklich also staunt und wo man sehr, sehr viel Respekt verspürt.
Sie werten auch in Ihren Texten zu dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, sagen Sie zum Beispiel, er wurde persönlich dem Anspruch der geistig-moralischen Wende nicht gerecht. Warum war das für Sie wichtig, auch persönlich Stellung zu nehmen?
Ich denke, das gehört zur Einordnung dazu, auch wenn das Buch wird Dokumentation genannt, aber jeder schreibt und trifft seine Auswahl von Texten, von Personen, die er vorstellt, die er präsentiert. Und wichtig ist zu sagen, also wie ich Helmut Kohl sehe, das ist ein Angebot. Das ist ja nicht das letzte Wort über Helmut Kohl, nicht das erste, nicht das letzte, sondern es ist ein Wort. Und bei den Lesungen, die ich in Schulen mache zum Beispiel, sage ich immer, bitte nehmen Sie es nicht als die Bibel, überhaupt nicht, sondern es ist der Versuch eines Menschen, der diese Zeit miterlebt hat, der Kohl manchmal täglich miterlebt hat. Ich habe gesehen, wie er in Japan in Kyoto durch die Tempel gegangen ist oder Kamakura, und beim zweiten Tempel wurde er schon sehr, sehr ungeduldig. Die Schönheit dieser Tempel haben ihn im Grunde genommen nicht interessiert. Seine Riesenschuhe standen vor, er musste dann mit Socken da durchgehen und er moserte dann gleich so rum. Also er war ein Mann und er hat natürlich Riesenskandale auch gehabt, also Flix-Affäre und so weiter und so weiter.
Herr Zolling, auch Sie haben ein Geschichtsbuch für junge Leser geschrieben. Das hat viele hundert Seiten. Ist es eine Bibel?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte zunächst Herrn Finke nochmal ausdrücklich zustimmen, was den Beruf des Journalisten angeht. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, wer kein historisches Bewusstsein hat, sollte und darf überhaupt nicht Journalist werden. Wir haben das ja im Zuge der Finanzkrise jetzt erlebt, wie gerade auch im Wirtschaftsteil Journalisten jahrelang einem neoliberalen Glaubensbekenntnis hinterhergelaufen sind, weil sie offenbar gar nicht wussten, dass dieses schon mal zusammengebrochen ist, nämlich 1929. Und um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, nein, mein Buch ist natürlich keine Bibel, es soll anregen, es soll ja auch Geschichte erzählen, wie das in Deutschland eher unüblich ist. Der Letzte, der das, glaube ich, genial, fulminant konnte, war Golo Mann mit seiner großen deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Den habe ich mir als Vorbild genommen, ich werde ihn sicherlich nicht erreicht haben, aber das sind so Orientierungsmaßstäbe, Geschichte zu erzählen, statt sie zu komplex, zu strukturell zu vermitteln, wie dies in Deutschland ja gerne gemacht wird. Wir haben hervorragende Wissenschaftler, wir haben hervorragende Historiker, wir haben aber wenige Historiker, die erzählen und schreiben können.
Also ich habe den Golo Mann durchaus wiedergefunden. Ich hätte Sie das auch gefragt. Sie beweisen in Ihrem Buch Mut zur gebundenen Erzählung. Der Mut zur gebundenen Erzählung, wenn sie 1871 einsetzt, beinhaltet natürlich auch den Mut zur Lücke und in Ihrem Fall auch die Lust an der Anekdote. Sie sind promovierter Historiker, Herr Zolling. Sträubt sich der Historiker in Ihnen manchmal auch gegen diese Form der Erzählung?
Als Student an der Universität habe ich nicht so geschrieben und hätte ich auch nicht so schreiben können. Das sind die Lehrjahre beim Spiegel gewesen, die ich erleben durfte. Dort lernte man mit der Machete durch den Dschungel der Tatsachen zu marschieren und links und rechts sich freizuschlagen, gleichzeitig auch die Anekdoten zu suchen und zu bewahren, um über das Einzelne das Besondere zum Allgemeinen zu finden. Und in mir sträubt sich der Historiker also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich halte dieses in einer Zeit, die ja auch sehr von optischen Medien geprägt wird, für die möglicherweise einzig angemessene Form, Geschichte zu vermitteln.
Sie haben, wenn ich richtig gelesen habe, der Versuchung widerstanden, die Geschichte der Geschichtsschreibung mitzuerzählen. Etwa den Historikerstreit, den Sie als Journalist ja auch begleitet haben, den lassen Sie außen vor. Warum?
Das ist ein eigenes Thema. Das sind eigene Themen, die auch in entsprechenden Büchern ja abgehandelt werden, wenn Sie an junge Leser als Zielgruppe denken. Aber ich denke übrigens nicht nur an junge. Ich denke eigentlich an, wie das seit den Harry Potter Büchern heißt, an generationsübergreifende Bücher. Dann werden Sie sich mit solchen Dingen nicht beschäftigen können. Zumal im Lichte auch gerade der Historie betrachtet, sich viele dieser Konflikte, dieser Themen dann auch in Wohlgefallen auflösen. Wenn Sie heute noch sehen, was von der Fischer-Kontroverse Anfang der 60er Jahre übrig geblieben ist oder auch letztlich vom Historikerstreit, da ging es auch viel um Eitelkeit, viel um bewusst provozierte Missverständnisse, dann meine ich, bringt es dem Leser relativ wenig, darüber in einem einführenden allgemeinen Buch zu erfahren. Man kann aber sicherlich daran denken, so etwas nochmal in einem neuen Buch vorsichtig mit einzubauen.
Mhm. Viel Aufmerksamkeit, Herr Zolling, galt in diesen Tagen natürlich Ihrem Buch Das Grundgesetz. Heute vor 60 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde es vom Parlamentarischen Rat in Bonn verabschiedet. Sie beginnen Ihre Geschichte des Grundgesetzes für junge Leser mit dem Statement: Verfassungen sind cool. Worauf haben Sie beim Schreiben geachtet? Verfassungsgeschichte gilt ja doch eher als trockene Materie. Wie ist sie aufzubereiten für junge Leser ab, ich denke, 16?
Ja, also ich habe diesen ersten Satz, um diese Frage so aufzugreifen, bewusst gewählt, nicht um mich einem bestimmten Jugendjargon anzubiedern, sondern um anhand dieses Begriffes Coolness aufzulösen, was Verfassungen eigentlich sind. Sie sind nämlich schwebende Rahmen, ein Dach sozusagen, das relativ unbeeinflusst von den Tagesereignissen existiert und nichts anderes beinhaltet, eigentlich in des Wortes ursprünglicher Bedeutung, der Begriff Coolness. Manch einer hat mir das in Kritiken vorgehalten. Allerdings, wenn man heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufschlägt, auf der ersten Seite steht, die Bundesrepublik ist ein cooler Staat. Also ich kann mich da nicht so fürchterlich vergriffen haben, wenn eine der eher konservativen Zeitungen dieses Landes diesen Begriff verwendet. Das Buch ist so gehalten, dass es eine sehr, sehr schwierige und sperrige Materie auflöst. Ich habe ja auch Auswahl getroffen in dem Sinne, dass ich nicht die gesamte Verfassung, die 146 Artikel durchgehe. Ich habe mich beschränkt auf die Vorgeschichte, auf die Entstehung, auf den Vergleich zu Weimar und auch natürlich den nationalsozialistischen Hintergrund als Folie auf dem sozusagen das Grundgesetz als Gegenentwurf entstand und habe mich dann konzentriert auf die Grundrechte, die ja so und in dieser Form einmalig sind und waren in der Bundesrepublik. Denn sie sind ja nicht einfache Programmsätze wie noch in der Weimarer Verfassung, sondern sie sind verbürgte, gerichtlich einklagbare Rechte. Und habe dann im zweiten Teil mich beschränkt auf den Staatsaufbau, wie er in Artikel 20 festgelegt ist mit den Grundsätzen, was die Bundesrepublik auszeichnet, also eine Demokratie, ein Bundesstaat, ein Sozialstaat und ein Rechtsstaat und eben eine Republik.
Sie beginnen auch mit einer Einführung, die gibt ein Stück Verfassungstheorie und ein Stück Verfassungsgeschichte. Darin findet sich ein Gedanke, der mir besonders wichtig war. Sie sagen, Verfassungen haftet etwas Altmodisches an, etwas Überzeitliches, etwas, das sich nicht mit den exakten Wissenschaften begründen lässt. Die Stichworte Weisheit und Klugheit fallen hier, wenn ich es mal mit meinen eigenen Worten sagen soll. Das Grundgesetz ist mehr als die Summe seiner Worte. Wie kommt das eigentlich?
Das lag an den Erfahrungen, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes gemacht hatten im Nationalsozialismus, aber auch schon in der Weimarer Republik. Sie dürfen nicht vergessen, ich sagte es selber eben, Mütter und Väter, eigentlich waren es Großmütter und Großväter. Dem Alter nach, sie waren die meisten von ihnen schon über 50. Das heißt, sie brachten ungeheure Lebenserfahrung mit sich. Und wenn überhaupt etwas klug macht, dann ist es wohl Lebenserfahrung. Und genau diese Lebenserfahrung in einem ganz genuin politischen Sinne ist in das Grundgesetz, ist in die Beratungen zum Grundgesetz eingeflossen. Das ist einer der seltenen historischen Momente in der Geschichte, wenn nach einem solchen epochalen Zusammenbruch wie 1945 sich Frauen und Männer zusammensetzen, um sozusagen eine Demokratie auf dem Reißbrett zu entwerfen, für die es in Deutschland so gesehen ja noch kein Vorbild gab. Natürlich, es gab die Weimarer Republik, aber sie ist eine gescheiterte Demokratie gewesen. Und wir haben 1848 im 19. Jahrhundert als eine ebenfalls gescheiterte Revolution. Das heißt, es musste etwas Neues geschaffen werden. Man konnte sich bei der amerikanischen und der englischen Verfassungstradition bedienen, aber es musste doch vieles aus der eigenen Erfahrung kommen und es musste als Gegenwelt zu dem entworfen werden, was 12 Jahre vorher Deutschland erlebt hatte. Und ich denke auch, dass in die Zukunft gedacht wurde. Natürlich nicht in jedem Punkt. Wir müssen heute auch das ein oder andere überdenken und wir können an Veränderungen auch im Grundgesetz selbstverständlich denken. Aber gerade in der Hinsicht ist ja eine Zukunftsoffenheit ins Grundgesetz eingebaut worden, wenn Sie etwa an den Artikel 23 denken, der das Grundgesetz zu Europa hin öffnet und den Integrationsgedanken in Europa vorantreibt, sodass eben auch hier ein enges nationalstaatliches Denken überwunden wurde. Dies alleine zeigt schon oder zeugt schon von großer Klugheit und Weitsicht.
Ein sehr schmales, ein sehr klares Grundgesetz. Wie bewerten Sie die vielen Veränderungen? Es sind ja über 50, die seither an der deutschen Verfassung vorgenommen wurden.
Ich bewerte sie je nachdem. Es gibt Veränderungen, die waren erforderlich. Es gibt Veränderungen, die stimmen eher bedenklich. Also immer bedenklich ist, wenn Grundrechtsartikel sehr viel erweitert werden, wie das zum Beispiel beim Asylrecht im Artikel 16 der Fall ist, wie es auch bei der Unverletzlichkeit der Wohnung der Fall ist, dann besteht immer der Verdacht, dass Freiheiten eher eingeschränkt als erweitert werden sollen. Da würde ich eher für eine Art Rückbeschneidung plädieren. Andererseits, dass der Föderalismus reformiert werden musste und muss möglicherweise auch noch. Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts hat dieser Tage darauf hingewiesen, dass angesichts des Armutsberichts, den wir vom Paritätischen Wohlfahrtsverband kennen, das Thema Reich und Arm, was die Region in Deutschland betrifft, wohl bedacht werden müsste in Zukunft. Das heißt, das Grundgesetz schreibt ja eigentlich gleichartige Lebensverhältnisse vor, die aber der Realität überhaupt nicht mehr entsprechen. Da besteht möglicherweise ein Anpassungsbedarf. Also man muss sich im Einzelnen anschauen, was diese Veränderungen bewirkt haben. Aber es muss möglich sein, das Grundgesetz zu ändern. Wir sollten nur auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass der Artikel 1, die Würde des Menschen, also der gesamte Artikel 1 und der 20, der den Staatsaufbau definiert, unabänderlich sind und sein sollten. Und so ist es ja auch nach Artikel 79.3.
Wenn man in diesen Tagen Zeitung gelesen hat, dann tauchte ein Wort immer wieder auf, Exportschlager Grundgesetz. Viele junge Demokratien haben sich das Grundgesetz zum Vorbild genommen. Herr Finke, worin begründet sich dieser außerordentliche Erfolg des Grundgesetzes?
Ja, einmal in diesen unveränderbaren Kernbereich des Grundgesetzes, was Herr Zolling gerade gesagt hat, das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Das hat Bestand über die Zeit hinaus. Und Ich denke, bei aller Kritik, dass in einzelnen Bereichen auch durch politische Praxis eben das Grundgesetz verwässert wurde. Nehmen wir beispielsweise das Fernmeldegeheimnis und so weiter. Das wurde von den Alliierten von Anfang an mit Füßen getreten und die frühen Bundesregierungen haben es auch gleich missbraucht. Also es wurde abgehört, die Briefe wurden geöffnet und so weiter. Das war geradezu inflationär. Also wenn man die Zahlen heute liest, denkt man, stand zwar im Grundgesetz, es wurde aber nicht praktiziert. Trotz dieser Kritik ist es einfach so, dass aus diesem Provisorium, also Carlo Schmidt sprach ja von einem Schuppen, von einer Notbaracke oder so etwas Ähnlichem. Es war ein Provisorium und dieses Provisorium hat sich durch alle Krisen hindurch, einschließlich die Umwälzung der 60er, vor allen Dingen der 70er Jahre, hat sich dieses Grundgesetz bewährt. Es ist wirklich nicht, die Republik ist nicht entgleist. Und ich habe mal ein Band für Rowohlt gemacht über die Antiterrorgesetze der 70er Jahre, was da alles gemacht worden ist, um den mit dem Bader-Meinhof-Komplex fertig zu werden. Das ging auch an die Substanz des Grundgesetzes ran. Das ist überhaupt keine Frage. Und dennoch hat sich das bewährt. Also insgesamt ja, aber für die Zukunft hingesehen, gibt es ganz viele Bereiche, eben der ganze Bereich der modernen Kommunikationsebene, wo eben der durchleuchtete Bürger, wo eben der gläserne Mensch einfach zusätzlichen Schutz bedarf.
Das Grundgesetz galt den Verfassungsvätern als vorläufiges Gesetz. Deswegen hieß es auch nicht Verfassung. Es sollte gelten bis zur deutschen Vereinigung. Danach hätte die Möglichkeit bestanden, dass wir den Beitritt nicht nach § 23 regeln, sondern dass wir uns eine neue gemeinsame Verfassung geben. Das ist nicht geschehen. Sehen Sie darin ein Versäumnis, Herr Finke?
Nun habe ich gerade das Grundgesetz so sehr gelobt, dass ich also schlecht sagen kann, es wäre besser gewesen, wenn man sich zu einer gemeinsamen Verfassung durchgerungen hätte. Ich habe diese Debatte sehr, sehr intensiv miterlebt und also ich neigte eher dazu, eine neue Verfassung, beziehungsweise mit den Grundelementen des bestehenden Grundgesetzes eine neue Verfassung zu machen. Das war meine Position und ist sie heute auch noch. Also man kann nicht jetzt radikal Tabula Rasa machen. Das ist ein ganz wertvolles Gut. Und wenn dabei die Substanz in Gefahr geriete bei einem solchen Prozess, dann bin ich eher dafür, den Bestand des Grundgesetzes so zu belassen, wie er ist.
Sie nehmen beide in Ihren Büchern, die ja wahrscheinlich im Herbst 2008 fertiggestellt wurden, noch Bezug auf die weltweite Wirtschaftskrise, die sich gerade bahnbrach. Wirtschaftskrise in einem Buch zur Verfassung, Wirtschaftskrise in einer Geschichte der Deutschen. Das zeigt schon, welches Primat die Wirtschaft in unseren Tagen hat. Ist sie im Begriff, die eigentliche Lenkerin unserer Demokratie zu werden, die fünfte Gewalt in unserem Staat, Herr Zolling?
Ja, also Walter Rathenau, Außenminister in der Weimarer Republik, wusste schon, Wirtschaft ist unser Schicksal. An diesem Satz hat sich nicht viel geändert. Allerdings glaube ich, dass man auch Schicksal in diesem Sinne, wie es Rathenau verstand, beeinflussen kann. Ich hoffe nicht, dass die Wirtschaft zu übermächtig wird. Sie wurde es in den letzten Jahren. Aber ich denke doch, dass die Politik dann natürlich nicht im nationalen Rahmen verstanden, sondern international organisiert durch entsprechende Institutionen und auch zwischenstaatliche Vereinbarungen in der Lage sein kann, auch Wirtschaftsprozesse zu steuern, auch Regularien aufzustellen, die verhindern, dass solche Entgleisungen, wie wir sie erlebt haben, passieren. Und dafür gibt das Grundgesetz durchaus Handhabe. Der Artikel 14 sichert ja nicht nur das Eigentum, sondern sagt auch Eigentum verpflichtet. Und der Gemeinwohlaspekt im Grundgesetz darf nicht unterschätzt werden. Der betrifft die Sozialstaatsbindung, aber er betrifft eben auch die gestaltende Kraft und Macht des Staates. Und wir erleben ja in diesen Tagen, dass es doch eine Renaissance dieser Entwicklung gibt. Und das begrüße ich sehr.
Sie schreiben beide für junge Leser. Das ist eine Generation, die ganz neuen Aufgaben entgegensieht. Sie muss sich mit der Medialisierung und Vereinsamung ihres Alltags auseinandersetzen. Was möchten Sie diesen jungen Menschen in Kürze, Herr Finke, mit auf den Weg geben?
Dass es sich nicht nur lohnt, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, sondern dass es im Grunde genommen fast, ich hatte beinahe gesagt, ein Vergnügungspark ist, sich in der Geschichte, mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dass man, ja, vielleicht wenn man im Ausland in Polen oder Niederlande auf diese Geschichte, auf die jüngste Geschichte angesprochen wird, wenn man da nicht genügend darüber weiß, sieht man ganz schnell ganz alt aus.
Der Büchermarkt für junge Leser heute zum 60. Jubiläum des Grundgesetzes mit den Studiogästen Hermann Finke und Peter Zolling. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich verweise nochmal auf Ihre Bücher, die Herr Finke beim Ravensburger Buchverlag erschienen sind, im Falle von Herrn Zolling beim Karl-Hanser Verlag. Die genauen Literaturangaben gibt es wie immer im Internet unter www.dradio.de/literatur. Dort kann man diese Sendung in Kürze auch nachhören. Hier am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende Tanja Lieske.